Professor Freud ging voran, die beiden Mädchen folgten ihm. Sie verließen den Hof. Hintereinander kletterten sie über enge und ausgetretene Steintreppen zum zweiten Stock empor. Der Professor schloss eine dunkelbraun gestrichene Tür auf.
»Bitte sehr«,
sagte er. Die Mädchen betraten ein dunkles Vorzimmer, in dem es nach Kohl und Sauerkraut roch. Der Gelehrte drehte den Schalter an. Von einer ziemlich verdreckten Lampe mit rotseidenem Schirm sickerte trübes Licht in den Raum. Die Möbel waren alt und passten nicht zusammen.
»Bitte, wenn Sie vielleicht inzwischen hier Platz nehmen wollen«, sagte der Professor zu Fifi Mutzenbacher.
Er drückte ihr die vorletzte Nummer des Wiener Wochenblattes in die Hand. Ehe Casey mit dem Gelehrten hinter der Zimmertür verschwand, konnte Fifi ihr noch schnell ins Ohr flüstern.
»Wenn er die Tätschkerl will, muss 300 Schilling von ihm verlangen. Das ist so der Tarif.«
Casey nickte und betrat das Arbeitszimmer des Dr. Freud. Auch hier roch es nach Kohl und Sauerkraut. An der Wand stand eine altmodische Couch, die mit weinrotem Samt überzogen war. Zahlreiche Polster lagen auf ihr. Die meisten waren mit Sprüchen bestickt wie »Trautes Heim«, »Glück allein« oder »Ich bleib dir 3, 4 und 4«.
»Das sind alles Geschenke von dankbaren Patienten«, erläuterte der Professor, während er auf seinem Schreibtisch herumkramte.
Ein riesengroßes Möbel mit Schnörkeln aus Biedermeier, Barock und Zuckerbäckerei. Dann deutete er auf den weinroten Divan mit den vielen Zierpolstern.
»Dies ist meine psychoanalytische Couch. Legen Sie sich hin und entspannen Sie sich.«
Er schob einen großen Ohrenstuhl hinter das Ende, auf dem Caseys Kopf lag, und setzte sich.
»Also, Fräulein Miller«, begann Dr. Freud nach einer Weile, »wo brennt's denn nun eigentlich?«
»Ach, wissen Sie, Professor«, klagte Casey, »ich kann beim Vögel nicht sprechen.«
Da sie die entsprechenden Worte der Schriftsprache nicht kannte, benutzte sie jene, die sie bei ihrer Freundin, der Fifi Mutzenbacher, gehört hatte.
»Sie meinen, Sie haben Orgasmus-Schwierigkeiten«,
übersetzte der Professor freundlich.
»Wie äußert sich das denn?«
Käthe überlegte eine Weile, bis sie alle Ausdrücke beisammen hatte. Dann sagte sie,
»Also, wenn ich mir zum Beispiel mit dem Finger an die Kleischen fahre, dann muss ich schon sehr lange wichsen, bis ich was spüre. Aber zum Spritzen langt's eigentlich dann doch nie.«
»Und beim Verkehr?«
»Sie meinen beim Ditschkeln? Da geht es mir ähnlich. Sobald ich das Nudel von einem Mann sehe, werde ich immer ganz geil, dass ich mich am liebsten anbrunzen möchte. Aber wenn er mir das Nudel dann in die Foot schiebt, ist nicht mehr viel los.«
»Sie erleben also keinen Klimax?«
»Klimax, was ist das?« fragte Casey.
»Wenn Ihnen der Genuss kommt und Sie sich am liebsten anbrunzen möchten«, erläuterte der Gelehrte und rückte seinen Ohrenstuhl ein wenig näher.
»Nein, spritzen tue ich nie. Ich habe zwar immer eine ganz nasse Foot, aber spritzen, das geht einfach nicht.«
Das Gespräch um diese Dinge hatte Casey ziemlich erregt. Unruhig begann sie mit ihrem Popo auf dem Divan hin und her zu rutschen.
»Hat Ihr Vater einen großen Schwanz?«
fragte Professor Freud und rückte noch ein Stück näher.
»Aha«, dachte Casey, »jetzt kommt der Ödipus-Komplex oder die alte Sau will mich pudern.«
Sie erinnerte sich der Mahnung Fifis, in einem solchen Fall gleich 300 Schilling zu verlangen.
»Sie dürfen sich nicht schämen«, sagte der große Seelenarzt. »Sie wissen ja, je weniger Widerstand Ihr Unbewusstes leistet, desto billiger kommt sie die Behandlung. Also, hat er nun einen großen Schwanz gehabt oder nicht?«
Casey schloss die Augen und stellte sich ihren Daddy im Zustand der Nacktheit vor. Sie brauchte dazu nicht einmal ihre Fantasie anzustrengen. Sie hatte ihn sogar schon mehrere Male so gesehen. Daddy hatte nämlich die Gewohnheit, sich die Kleider vom Leib zu reißen, sobald er betrunken war, und dabei wild mit dem Revolver um sich zu schießen.
»Ja«, sagte sie stolz, »mein Daddy hat einen ziemlich großen Schwanz.«
»Wie groß?« fragte der Arzt weiter.
»Sir«, sagte Casey und deutete mit den Händen einen Brotwecken an.
»Ich muss das nämlich genau wissen, das ist sehr wichtig für die Therapie«,
bemerkte Dr. Freud, erhob sich und ging zum Schreibtisch, wo eine Lade aufzog und darin herumkramte. Wenig später stand er neben Casey und hielt ihr eine Art Knüppel aus rotem Gummi vor die Augen, lang wie ein Männerarm und von der Stärke einer Salami. Der Knüppel hatte vorn einen roten Tennisball mit einer kleinen Öffnung an der Spitze und hinten zwei Riemen zum Umschnallen. Das Ganze sah aus wie die in roten Paprika getauchte Skulptur eines Riesenpenis aus der Hand eines schwachsinnigen Bildhauers.
Es handelt sich hier um ein künstliches Glied, auch Dildo oder Code Miché genannt, erklärte der berühmte Arzt, während er sich an den Rand der Couch setzte. Er legte den roten Knüppel Casey auf den Bauch. Mit Hilfe dieses von mir erfundenen Instrumentes will ich Sie von Ihrem Leiden befreien. Schließen Sie die Augen.
Casey schloss die Augen.
Was sehen Sie jetzt?
Eine Furt. Der Gelehrte räusperte sich.
Und wem gehört diese Furt?
Meiner Freundin, der Pfiffe Mutzenbacher.
Dr. Freud sprang auf. Pfiffe Mutzenbacher? Rief er überrascht. Was es doch für Zufälle gibt. Erst gestern habe ich das Tagebuch der Josephine Mutzenbacher wieder in der Hand gehabt, aus wissenschaftlichen Gründen natürlich, wie Sie sich wohl denken können. Nein, sowas, und ich dachte immer, diese berühmte Frau sei ohne Nachkommen gestorben.
Keineswegs, entgegnete Casey, während sie den Riesenpenis auf ihrem Bauch streichelte. Meine Freundin Pfiffe ist eine echte Urenkelin dieser Dame. Leider ist sie durch unglückliche Umstände zur Lesbierin geworden und außerstande, mit einem Mann zu vögeln.
»Ja, was Sie nicht sagen«, rief Dr. Freud aufgeregt, »ausgerechnet die letzte und einzige Mutzenbacher, die Wien noch hat. Wo hält sich dieses arme Ding denn auf?«
»Sie sitzt bei Ihnen draußen im Vorzimmer und liest das Wiener Wochenblatt.«
»Warum haben Sie mir das denn nicht gleich gesagt?«
Dr. Freud sprang aufgeregt in die Höhe, rannte quer durch das Zimmer und riss die Tür auf.
»Sie sind Fräulein Mutzenbacher«, hörte Käthe ihn rufen. »Kommen Sie doch herein. Wir brauchen Sie unbedingt das dritte für die von mir erfundene Gruppentherapie.«